Danke für die Einladung. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Die liebe Einladung erreicht mich also schon immer wieder. Ich weiß nicht, wann das begonnen hat, aber schon sehr oft. Und in meiner Pensionierung bin ich am Institut für Ethik und Recht in der Medizin. Das ist also nicht das vollständige Curriculum von mir. Ich war fast 40 Jahre im Gesundheitsministerium und davon die letzten 10 Jahre Leiter der Rechtssektion und hatte also das Riesenglück, das muss ich auch immer wieder betonen, in den Ruhestand bin ich getreten 2019. Und 2019 hat möglicherweise auch niemand hier im Auditorium jemals etwas von der Stadt Wuhan gehört. Also ich jedenfalls nicht. Und nachdem ich ein halbes Jahr in Pension war, gab es plötzlich SARS-CoV-2, aber ich war nicht mehr Leiter der Rechtssektion. Also ich habe also durchaus viel Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen gehabt, war aber, sage ich Ihnen ganz ehrlich, glücklich, an der Stelle zu sein, an der ich damals schon war, nämlich am Institut für Ethik und Recht in der Medizin, entweder mit Maske oder im Homeoffice. Das war wesentlich, wie soll ich sagen, den Alltag verhübschend, als im Ministerium 24-Stunden-Dienste, aber ohne irgendwelche Vorgaben. Die haben wirklich im Ministerium monatelang nahezu täglich übernachtet. Also glücklich war ich. Dann, was Professor Mannhalter angesprochen hat, das ist auch eine Eingangsstatement, Botschaft von mir immer. Es gibt, glaube ich, kaum oder keinen Beruf in unserem Land, der in der Ausbildung eigentlich fast null über rechtliche Basics für ihn hört, wo aber die Berufsausübung und die Verantwortung wahrscheinlich bei Ärztinnen und Ärzten im Arztberuf eigentlich an der Spitze der Verantwortung steht. Weil bei ihnen geht es um Menschen, um Gesundheit und geht es um Menschenleben. Und es geht etwa auch bei Ausbildung zum Augenfernkehrer um Menschenleben, weil wenn der Kamin defekt ist, kann man ersticken oder vergiftet werden. Aber die Verantwortung von Ihnen in Ihrem Beruf ist also am Gipfel aller Verantwortung, aber die Basics werden Ihnen irgendwie nicht so vermittelt. Es wollen Juristen, ich bin ja nicht der Einzige in meinem Umfeld kollegial, der bei Ärzteseminaren mitwirkt oder Fortbildungen. Juristen wollen wahrlich nicht aus Ärztinnen und Ärzten Juristen machen, Hobbyjuristen. Nein, sie sind Mediziner. Bleiben Sie bei dem. Aber erstens, Basics sind nicht schlecht, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und das Zweite ist, ich oute mich gleich in den ersten Minuten, meine Gattin ist begeisterte Ärztin, Allgemeinmedizinerin, und daher habe ich in meinem privaten Umfeld auch immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zu tun. Und da habe ich nicht einmal gehört, wir stehen ja sowieso mit einem Fuß im Kriminal. Das will ich Ihnen in der nächsten Stunde nehmen. Sie stehen weder mit einem Fuß noch mit einer Zehe, noch geschweige denn mit beiden Füßen. Aber das ist die Wechselwirkung zwischen, ich fühle mich unsicher. Und dann kommt noch eines, und dann komme ich schon zu den Folien, kommt noch eines dazu. Arzt ist ein Wort, also jetzt lasse ich das Gendern weg, Arzt, eine so kleine Gratiszeitung in Österreich gibt es nicht, wo nicht in Riesenlettern auf die Titelseite Arzt kommt. Das hat Platz. Und wenn dann irgendwas, was Journalisten berichtenswert erscheint, weil halt ein Zwischenfall sich ereignet hat, ein tragischer, dann wird darüber in Schlagzeilen berichtet. Und darunter dann auch, und die Eltern oder wer auch immer, haben jetzt geklagt auf. Wenn das aufgrund eines Sachverständigengutachtens entweder die Ermittlungen eingestellt werden oder dann zumindest der Prozess positiv für Ärztin, für Arzt endet, weil der Sachverständige schreibt in seinem Gutachten, das ist leider ein Zwischenfall, der nicht auszuschließen ist und die Aufklärung hat eigentlich ohnehin gereicht, darüber wird entweder nicht oder kleingedruckt berichtet. Und das verdichtet bei Ihnen dann den Eindruck, um Gottes Willen, sicher nicht lustig, auch nur einmal mit so etwas konfrontiert zu sein. Aber über den Ausgang, häufig zugunsten Ihrer Kollegenschaft. Das findet sich nicht, aber na, was man gratis bei der Haltestelle entnehmen kann, das füllt einmal die Titelseite und das verzerrt das Bild. Ich sage Ihnen das wirklich aus meiner tiefsten, festen Überzeugung. Und irgendwie auch ein Eindruck, den ich schon lange im Ministerium gewonnen habe, das Forderungsdenken hat unglaublich zugenommen. Der Menschen, aber nicht, das hat nichts mit Ärzten zu tun. Das trifft, glaube ich, auch Reiseveranstalter, wenn das Hotel doch nicht so schön war wie im Katalog oder was auch immer. Also das Forderungsdenken ist, und das macht vor ihnen nicht halt. Auf Englisch sind sie Healthcare Provider. Na, einige kennen Englisch und sagen dann, sie sind mein Dienstleister. Und das hören Ärztinnen und Ärzte halt weniger gern. Ich war nach meinem Ruhestand ein paar Jahre noch in der Arbeit meiner Frau. Und da haben wirklich auch mir, sie sind ja Dienstleister. Also gesagt, Entschuldigung, ich war Sektionschef, aber wie auch immer. Nicht? Lassen Sie sich von dem nicht einschüchtern. Da ist kaum was dran, die Basics sollte man kennen. Sehen Sie, ich treffe die linke Maustaste. Also worum geht es da einmal? Einwilligung des Patienten, warum? Also über, ich würde mal sagen, nahezu Jahrhunderte hinweg und wie immer das im Laufe der Generationen angekommen ist, so der Patient ist eigentlich gebunden an die Entscheidung des Arztes, weil er hat ja nicht Medizin studiert und Ärzte und Arzt wollen das Beste. Naja, was ich Ihnen hier hingeschrieben habe, Einwilligung des Patienten und damit natürlich auch Aufklärung, ja? Sonst gibt es keine Einwilligung. Im ABGB, bitte, ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Das stammt aus dem Jahr 1811. Der Paragraph 16 gilt wörtlich in der Stammfassung noch immer. Ich glaube, in Kraft getreten 1.1.1812. Paragraph 16 ABGB, jeder Mensch hat angeborene Rechte. Und in die einzugreifen, bedarf es einer auf entsprechenden Rechtfertigung gegründeter ausdrücklicher Regelungen. Das war die Geburtsstunde des Schutzes der Persönlichkeitsrechte, lange vor den ersten quasi grundrechtlichen Kompendien, die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen. Also schon 1811. Gut, ab in die Gegenwart. Wir haben den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der ist ein umfassender Schutz von Privat- und Familienleben. Und die Juristerei, die Judikatur vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, unterwirft dieser Bestimmung auch die Einwilligung des Menschen für einen Eingriff in seine körperliche, persönliche Integrität. Das ist also die grundrechtliche Basis, dass eben Eingriffe in meinen Körper meiner Einwilligung bedürfen. Zu Bewusstlosen und Gefahrenverzug komme ich schon. Aber wenn jemand entscheidungsfähig, einwilligungsfähig ist, Kommunikation, dann hat er das Recht. Und dieses Recht geht so weit, dass ihm jemand, das deckt auch unsinnige Entscheidungen des Patienten. Sie können sich noch so bemühen, was er zu beachten hat, was er vielleicht zu unterlassen hat, was er zu überdenken hat. Vielleicht, dass er seine Medikamente in den vorgegebenen Zeitpunkten im notwendigen Abstand einnehmen soll. Er hat das Recht, Unsinn zu tun. Ich will jetzt nicht auf irgendwelche seltsamen Sportarten zu reden kommen. Und also nicht gerechtfertigt davon ist das Surfen auf U-Bahn-Dächern. Aber das ist eine Verletzung von eisenbahnrechtlichen Vorschriften. Aber abgesehen von solchen Unsinnen, man kann dem Patienten hundertmal sagen, er soll seine Anzahl an Zigarettenpackungen, die er täglich konsumiert, überdenken. Es ist ihm nicht zu verbieten. Ablehnung in eine lebensrettende Operation, Einwilligung des Patienten. Oder bestimmte Weltanschauungen, ich verweigere entweder überhaupt an Vollbluttransfusion oder auf Blutbestandteilen begründete Arzneimittel, er darf darüber entscheiden. Und explizit die eigenmächtige Heilbehandlung als Verletzung des Grundrechts, Bitte verzeihen Sie meine juristischen Abkürzungen, aber ich dachte, die Folien zeilen buchstabenmäßig nicht zu überfrachten. Das GRC ist die Europäische Grundrechtecharta. Also das Spiegelbild von der Europäischen Menschenrechtskonvention im Primärrecht der Europäischen Union. Eigenmächtige Heilbehandlung, Artikel 3 Abs 2 Grundrechtecharta. Und in Österreich auf jetzt nicht höchster Rang vom Verfassungsrecht, aber das Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung, ein eigener Tatbestand im Paragraph 110 Strafgesetzbuch. Nämlich auch dann, wenn medizinisch alles gelingt. Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung ist ein Tatbestand. Jetzt kommt ein Riesen-Aber, ich will Sie ja nicht erschrecken. Ich bin in meinen vielen, vielen Jahren, wo ich mich mit dem so beschäftige, ich glaube, es gibt keine einzige Entscheidung, wo ein Arzt, eine Ärztin wegen Verletzung verurteilt wurde, weil bestimmte Gruppen von Mitmenschen, die eben aus Weltanschauung, aus Religion bestimmtes ablehnen. Ich habe den Eindruck, mit denen hat längst in Österreich die Medizin, die Ärztinnen und die Ärzte zu leben gelernt. Also wenn jemand sagt, er kommt mit seinem Ausweis, ich bin Zeuge Jehovas, und da gibt es zwar Allonge drinnen, wo ehrlich bestätigt wird, auch heuer will ich das und das und das nicht, das wird in meiner Wahrnehmung wirklich akzeptiert. Und andere, die in ihrem Recht auf Einwilligung verletzt sind, aber alles ist gut gegangen, sie bedanken sich, dass sie also jetzt wieder dieses und jenes können oder was auch immer, der Heilerfolg hat sich eingestellt, dann sind die so zufrieden mit dem, was sie tun, dass sie dann nicht auf die Idee kommen, aber ich wurde in meinem Recht auf Zustimmung in der Heilbehandlung verletzt. Und jemand, bei dem leider, auch wenn es schicksalhaft nur ist, kein wirklicher Fehler, etwas schief geht, ja, dann denkt der Betreffende jetzt nicht an die Verletzung von dem 110 Strafgesetzbuch, sondern dann kommt er mit Körperverletzung. Das ist dann das schärfere Schwert, weil wenn jemand einen anderen quasi in seinem Körper Verletzung zuführt, dann tritt die eigenmächtige Heilbehandlung in den Hintergrund, sondern da ging es um Körperverletzung. Dann hat das Ganze noch eine zivilrechtliche Komponente, also lassen wir mal das böse Strafrecht weg, zivilrechtliche Komponente der medizinischen Behandlung liegt ein Behandlungsvertrag zugute. Da gibt es aber im Gegensatz zu Deutschland kein eigenes Gesetz über ärztliche Behandlungsverträge. Die Deutschen haben so etwas geschaffen, wir nicht. Es gilt also auch hierfür das klassische Vertragsrecht. Ob Sie jetzt irgendeine Sache kaufen, der Vertrag kommt zustande, also von einem Alltagsgeschäft bis zum Wohnungskauf oder was auch immer, dass quasi der Verkäufer und der Käufer einer Meinung sind. Sie müssen wissen, was sie tun. Das nennen Juristen Konsens. Dahinter steht ärztliche Aufklärung. Der Patient soll wissen, worauf er sich einlässt und übereinstimmender Wille. Und wenn das passt, dann kommt ein Vertrag zustande. Wenn das nicht passt, dann ist der Vertrag zumindest anfechtbar. Willensmangel nennen das Juristen. Das gilt aber jetzt nicht für Behandlungsverträge exklusiv, sondern es gibt einen Willensmangel bei einem Autokauf oder was auch immer. Wenn das Gewollte und das Angebotene scheinbar Übereinstimmung findet, dann gibt es Vertragsmängel, wo auch Verträge im Zivilrecht rückabgewickelt werden können. Das ist natürlich relativ ausgeschlossen bei einer ganzen Reihe von medizinischen Behandlungen, die Rückabwicklung, weil wenn der Eingriff geschehen ist, dann ist also die Rückabwicklung eher schwierig bis unmöglich. Aber das sind Basics des Zivilrechts und warum ist da eben die Zustimmung des Patienten und die Aufklärung so notwendig? Autonomie des Patienten, wo schlägt sich das nieder? Also das Erste, was ich Ihnen jetzt schon erzählt habe, er hat das Recht, in die Behandlung einzuwilligen. Dem steht gegenüber, auch abzulehnen. Dass ich Ihnen dann heftigst zur Dokumentation rate, aber keine Romane schreiben, die Buddenbrooks gibt es schon. Und Sie aus seinem Studium zu einem Gutteil, habe ich erfahren, schon ziemlich weit fortgeschritten. Also ich habe aus, wenn sie dann in der Krankenanstalt auch Turnus machen, es gibt unterschiedliche Berufsgruppen im Medizinbereich mit unterschiedlich ausgeprägten Dokumentationsbedürfnis, habe ich so kennengelernt. Die ärztliche Dokumentation, bitte, muss tauglich sein, dass ein Sachverständiger, der sich ex post irgendwann mit einem behaupteten, eingewendeten, unglücklichen Geschehen auseinandersetzt, der muss anhand der Dokumentation überprüfen können, in der Lage sein, ob das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sorgfältig nach State of the Art geschehen ist. Dazu genügen Abkürzungen, Pyrembeldeutsch, der Sachverständige, die Dokumentation ist kein Lesebuch für den medizinischen Totallaien. Dem muss man das dann erklären, ja, wenn er wissen will. Aber an sich ist es die Grundlage, dass ein Sachverständiger, eine Sachverständige ex post ihr Handeln überprüfen kann mit der Feststellung, das Richtige sorgfältig lege hat es zum richtigen Zeitpunkt. Autonomie des Patienten. Ja, wir haben die Patientenverfügung. Die Patientenverfügung ist ein Dokument, wo jemand im Voraus bereits für einen Zeitpunkt, wo er nicht mehr in der Lage ist, einwilligen zu können. Also solange er einsichtsfähig und entscheidungsfähig ist, ist die Patientenverfügung, die liegt irgendwo. Man kann ja mit ihm reden. Und er könnte sich ja in letzter Sekunde überlegen, was er vor einem Jahr verfügt hat. Aber wenn er wirklich nicht mehr kommunikationsfähig, einsichtsurteilsentscheidungsfähig ist, dann können Patienten sagen, wenn mir das und das zustößt und ich kann nicht mehr mich selbst entscheiden, dann soll dieses und jenes unterbleiben. Dann mag ich nicht mehr. Also die Patientenverfügung ist im Kern die Ablehnung einer medizinischen Behandlung. Die Patientenverfügung hat nichts dagegen, aber es ist dann nicht mehr die Patientenverfügung, wenn am selben Papier auch dann noch irgendwie ein Wunsch angebracht ist. Also der Wunsch kann lauten, ich will das und das nicht, aber optimale Schmerzbehandlung, was ohnehin für sie eine Selbstverständlichkeit ist, aber der schreibt halt in seiner Sorge, das noch dazu soll sein. Es soll auch Patientenverfügungen geben, habe ich gehört, wo dann noch daneben steht, welcher Nachbar sich um das Haustier kümmern soll. Das hat natürlich mit Medizin nichts zu tun, aber das ist eine Art letztwillige Erklärung, die halt jemand dort dazu schreibt. Patientenablehnung. Da gibt es eine verbindliche, die hat Formalkriterien, Rechtsanwalt, Notar oder Patientenanwaltschaft, Jurist und 8 Jahre gültig. Naja, wenn sich in der Zwischenzeit State of the Art völlig ändert, dann kann man schon hinterfragen und vielleicht auch mit der Person sprechen. Es gab vor, Ärztinnen, helft mir, Frau Professor, da gab es einen Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung der Leber. Und da kam also vor 10 Jahren, ein neues Arzneimittel, wo für Patienten, die bereits auf der Transplantliste standen, plötzlich mit dieser Arzneispezialität die Krankheit eigentlich sich als heilbar erwiesen hat. Das war ein Schreckgespenst für die gesetzliche Krankenversicherung. Aber ich habe vergessen, wie das geheißen hat. Aber da waren einige finanziell besorgt, weil der hat sich das abkaufen lassen, der original patentgeschützte Zulassungsinhaber. Aber anyway, also wenn sich sowas so ändert, naja. Und dann gibt es die Patientenverfügung, die sonstige. Die ist halt in die Entscheidungsfindung mit einzubinden, weil reden kann ich nicht mehr mit, also die hat nicht diese formalen Kriterien. Aber es ist ein Entscheidungsleitfaden, weil immerhin ohne Rechtsanwalt oder ohne Notar hat der Patient, die Patientin das geschrieben. Und da gibt es also jetzt Folgendes, ich will Sie nicht verwirren, aber jemand leistet es sich, dass er einen honorarberechtigten Juristen, Rechtsanwalt, Notar beschäftigt, mit Siegel und Stempel und Unterschrift, die Patientenverfügung zu bestätigen. Die hat dann die Formalkriterien einer verbindlichen. Aber eigentlich macht der Mensch das nur, weil er sich sorgt, wenn er also in seinem Todesfall, dann gibt es garantiert Streiterei in seinen potenziellen Erben, da gibt es also Familienstreit. Woran er aber wirklich riskiert, einmal abzuleben, das weiß er gar nicht. Der macht es vorsorglich. Dann ist es zwar eine Patientenverfügung mit all den formalen Bimbamborio, aber inhaltlich, naja, ziemlich breit. Dann ist die formal verbindlich, aber es ist für sie kein verbindlicher Text zu lesen, weil der hat eigentlich ins Blitzblaue aus ganz anderem Motiv einmal dieses und jenes ausgeschlossen. Next. Bitte konstruiert, aber auch nicht ganz auszuschließen, eine UNIF-Prof der Medizin, ein UNIF-Prof der Medizin von der 5. bis zur 17. Auflage die Handschrift dieser Person, also wirklich auf dem Gebiet der oder die Expertin par excellence, hat das Schicksal, just an dem mit vorhersehbarem tödlichen Ende zu erkranken, wo diese Person über Jahrzehnte bestimmend in der Medizin war. Patientenverfügung drängt sich auf. Ich glaube also nicht, dass dann diese Persönlichkeit noch den Aufwand von Notar und Rechtsanwalt auf sich nimmt, weil diese Persönlichkeit ist garantiert in der Lage, aber dermaßen punktgenau zu beschreiben, was ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr sein soll, also präziser geht's nicht. Und in solchen Fällen erreicht natürlich eine formal nicht verbindliche, weil der Patientenwille trotzdem am letzten Punkt deutlich eindeutig erkennbar ist, die Wertigkeit der Verbindlichen. Weil eigentlich kommt es ja darauf an, man muss ja erkennen, was wollte der Patient und ja, antizipiert für den Zeitpunkt, wo er nicht mehr kommunikationsfähig ist. Das Ganze kann auch in einer Vorsorgevollmacht ein Bestandteil sein. Die Vorsorgevollmacht geht dann sogar weit über die Medizin hinaus. Aber ja, es ist eigentlich fast in bestimmten Lebenssituationen wäre das ein geschickter Rat, wenn jemand schon den Aufwand der Patientenverfügung auf sich nimmt, weil er sein Ende kommen spürt, dann würde sich vielleicht auch gleich eine Vorsorgevollmacht anbieten, in die dann die Patientenverfügung integriert ist. Gibt es das alles nicht, der Patient ist noch einigermaßen auch entscheidungsfähig, dann gibt es die Erwachsenenvertretung. Erwachsenenvertretung hat die seinerzeitige Sachwalterschaft abgelöst und ist wesentlich breiter, komme ich dann noch dazu, wo dann eben der Patient, der Erwachsenenvertreter ist an Patientenverfügung gebunden. Wenn er für medizinische Angelegenheiten bestimmt ist, dann kann er anstelle des nicht entscheidungsfähigen aufgrund der Vorsorgevollmacht die Einwilligung oder Ablehnung einer Behandlung aussprechen. Gibt es eine Patientenverfügung, dann ist der Erwachsenenvertreter in seiner Entscheidung an das gebunden, was in der Patientenverfügung drinsteht. Dann gibt es seit zwei Jahren die Sterbe, seit bald zwei Jahren, seit 01.01.2022 die Sterbeverfügung. Ich wollte aber noch zur Patientenverfügung, noch einmal, das habe ich vergessen. Mir wurde berichtet, aber aus ihrem Kollegenkreisen, dass dann und wann eher jüngere Männer auftauchen mit häufigen Besuchen von irgendwelchen Fitnesscenter und dortigen Substanzen, die man einnimmt, damit das Hemd nicht mehr passt am Oberarm. Und dann haben die eingraviert DNR irgendwo. Soll das jetzt heißen DNR, do not resuscitate? Ist das ein DNR-Order? Also da habe ich immer noch gesagt, bitte nicht. Da geht der Wille für mich, also dass sowas jemals juristisch dann ein Problem gewesen wäre, habe ich nicht gehört. Aber ich habe manchmal, oder eigentlich in Jahresintervallen, ich habe das einmal bei einer Zusammenkunft in Tirol auch gehört. Also das ist, offenbar gibt es junge Männer. Nur, wollen die das wirklich? Oder haben die vor einem Monat die Denise Nicole Rössler kennengelernt und wollen imponieren? Also ich warne. Das, ich will Ihnen das mit solchen Bonbons, das ist so, Entschuldigung, aber das merken Sie sich jetzt wahrscheinlich. Also wenn jemand mit so einem Unsinn kommt, das ist keine Patientenverfügung, nicht einmal eine unverbindliche, weil Sie hätten dann vielleicht eine vorlässige Tötung am Hals, weil irgendjemand aus dem Familienkreis sagt, solcher Schwachsinn, das war zwar nicht gescheit von ihm, aber das war ja das Imponieren gegenüber seiner eben kennengelernten großen Liebe. Sterbeverfügung, also die Sterbeverfügung ist gekommen, nachdem aufgrund dieses Artikel 8 Europäischer Menschenrechtskonvention und im Hintergrund der Artikel 3 der Europäischen Grundrechtecharta der Verfassungsgerichtshof 2020 als grundrechtswidrig aufgehoben hat, eine Bestimmung im Strafgesetzbuch, die da gelautet hat, die Beihilfe zum Selbstmord ist verboten. Das war ein Tatbestand bis 2020 und hat also alles umfasst. Es hat ein Richter mal mühsam argumentiert, dass es keine Beihilfe war, dass jemand einen Sterbewilligen im Zug in die Schweiz begleitet hat, weil dort gibt es also das in wesentlich liberalerer Form längst. Und Verletzung dieses Persönlichkeitsverfassungsrechts. Und nun haben wir eben die Sterbeverfügung, wo jemand mit einem Dokument, das er errichtet nach Aufklärung durch zwei Ärzte, davon einer palliativmedizinisch qualifiziert, allenfalls Beiziehung eines Facharztes, einer Fachärztin für Psychiatrie oder eines Psychologen, wo dann zum Ausdruck kommt, der weiß ganz genau, was er will, aber ich will mein Leben selbstbestimmt in Würde beenden. Mein Leben in Würde beenden. Und das in Würde beenden nach diesem nunmehrigen Sterbeverfügungsgesetz schaut eben so aus, dass nach all dieser Aufklärung und Dokumentation natürlich bei einem Notar oder Jurist der Patientenanwaltschaft, Rechtsanwälte sind da draußen, ein Dokument namens Sterbeverfügung errichtet wird, mit dem dann dieser Sterbewillige aufgrund wahrscheinlich der Realität in aller Regel eine von ihm bestimmte Vertrauensperson mit diesem Sterbeverfügungsdokument und in die Apotheke geht, Verordnung, Natriumpentobarbital, so heißt dieses Ding. Und das kann also getrunken werden, oral oder IV. Derzeit, es war im September die Verhandlung beim Verfassungsgerichtshof, ich habe mir das angehört, ich war dort. Ich rechne damit, dass vielleicht bis Weihnachten Teile des Sterbeverfügungsgesetzes neuerlich als verfassungswidrig aufgehoben werden, weil ein Problem da drin, im Ärztegesetz gibt es ein Werbeverbot für alle Ärzte. Aber im Ärztegesetz ist normiert, Werbung, die verboten ist, ist natürlich nicht sachliche Information. Also jemand darf auf seiner Homepage oder auf der Ordinationstafel draußen auf der Straße etwas Schwerpunkt seiner Tätigkeit angeben. Aber nicht, und ich bin der Beste und gleichzeitig Billigste oder so marktschreierisch, aber einfach sagen, was er anbietet. Im Sterbeverfügungsgesetz gibt es eine Textpassage, wo eigentlich zum Ausdruck kommt, dass auch die rein sachliche Information im Rahmen des Sterbeverfügungsgesetzes als Werbung gelten würde. Abgesehen davon, dass man fragen kann, ob das sachlich gerechtfertigt ist, ein Angebot einer Leistung, ich kläre auf. Er macht ja nicht mehr, er klärt auf. Also das wackelt meiner Meinung nach heftig und von Seiten der Patientenbewegungen, die dafür selbstbestimmtes Sterben in Würde eintreten, die haben in der Verhandlung natürlich angebracht, dass es unglaublich schwierig ist, an Ärztinnen und Ärzte heranzukommen, die wirklich zu dem bereit sind. Jetzt wird man im urbanen Bereich wahrscheinlich relativ gute Möglichkeit haben, aber es gibt Gegenden in Österreich, im Norden und im Südosten, wo die Bevölkerung und damit auch die Zahl dortiger Ärztinnen und Ärzte gut verteilt ist als singuläre Erscheinung und dergleichen. Was bei der Sterbeverfügung in der Umsetzung das Entscheidende ist, der Suizident muss aber dann die tötende Handlung selbst ausführen. Also das irgendwie, selbst aus, entweder die Öffnung bei der Infusionslösung drehen, beziehungsweise eben trinken. Gut. Aber was ist, wenn jemand, Sie kennen, ist das, ich dilettiere nicht, Sie kennen die Abkürzung, es gibt Menschen, die sind von der Nasenspitze bis zu den Zehen gelähmt, völlig gelähmt. Wie lösen die Infusion aus? Jetzt gibt es Pflegebetten, wo der Patient, der auch so gelähmt ist, mit seinen Augen steuern kann, das Heben und Stellen von Kopfteil. Er kann das nicht, er kann nicht den Knopf drücken von der Steuerung, aber er ist in der Lage durch Fixieren, Screen, dass sich das Pflegebett nach seinem Wunsch verändert. Wenn man so etwas für die Patienten zum Lösen der Infusion zur Verfügung stellt, dann wäre das behoben. Ob es das wirklich gibt, zweifle ich an. Zweitens, wie geht es, wenn jemand das oral einnimmt, aber dann hustet er und es kommt nicht in der richtigen Menge in ihn, also dorthin, wo es hingehört. Dann kommt der Arzt, dann kommt die Ärztin, die Leute rufen dann 144, so machen die jetzt eigenmächtige Heilbehandlung, wenn sie, obwohl daneben die Sterbeverfügung liegt, den Betreffenden bis zum geht nicht mehr erfolgreich reanimieren. Oder ist es so quasi die Sterbeverfügung der Patientenverfügung gleichzuhalten, wo dann, es gibt einen Ausweg, der da in die Richtung geht, im Ärztegesetz steht, dass es eigentlich fast zu unterlassen ist, bei Sterbenden Maßnahmen zu setzen, die zur Linderung von Leid und unerträglichen Schmerzen und Qualen den Ausfall lebenswichtiger Organe beschleunigen. Also da muss der Betreffende aber bereits im Sterbeprozess sein, weil das geht aus dem Wortlaut, den Sterbeprozess beschleunigen. Das ist, war der Versuch einer gesetzlichen Unterstützung für die Sorgen von Palliativmedizinern. Weil natürlich bestimmte Arzneimittel, wenn Patienten im Prozess des langsamen Erstickens sind, ihnen die Qualen des Erstickens nehmen, aber dafür also die Lunge sich früher entschließt, ihre Tätigkeit einzustellen. So, ist das jetzt Tötung auf Verlangen? Nein, ist es nicht. Es ist zulässig bei Patienten zur Linderung von Schmerzen und Qualen Maßnahmen zu setzen, die den Ausfall lebenswichtiger Organe beschleunigen. Das ist wörtlicher Gesetzestext. 49a Ärztegesetz. Und den Ausfall beschleunigen heißt, aber der ist schon im Sterbeprozess. Nun, wie man mit dem umgeht, also es ist nicht alles gelöst mit dem Gesetz, aber und in dubio pro vita. Das ist also bei allem die Überschrift, in dubio pro vita. Also Ärzte sind eigentlich in erster Linie zur Verhinderung eines nicht notwendigen Todes berufen, aber und dass der Arzt die Tötungshandlung vornehmen würde, so wie es in der Schweiz zum Beispiel der Fall ist oder in Belgien, das halte ich, egal wie die nächste Regierung zusammengesetzt ist, wie der Nationalrat es ist, wissen wir ja schon, also das kann ich mir in der österreichischen politischen Landschaft nicht vorstellen, dass wir eine Rechtslage bekommen, wie derzeit schon die Schweiz hat. So. Jetzt, was ist an dieser Einwilligung so? Erste Folie, Einwilligung über alles. Einwilligung setzt Aufklärung voraus. Und das hat jetzt ein relativ, sollen Sie wissen, Haftung, Arzthaftung. Auch ein kunstgerechter ärztlicher Eingriff bleibt bei Aufklärungsmangel rechtswidrig. Das heißt, eine rechtswidrige Handlung hat, auch wenn es kein Verschulden gibt, weil das war bei größter Sorgfalt unvermeidbar. Aber der Eingriff als solcher war rechtswidrig, daher kann er haftungsauslösend sein. Haftung für Zufall, Haftung für Schicksal. Demgegenüber wurde der Patient aufgeklärt, die Grenzen sage ich Ihnen gleich, was notwendig ist, was nicht ausgeschlossen werden kann, also eine Garantie für Behandlungserfolg dürfen Sie nicht geben. Also das ist in der Medizin leider nicht möglich. Das haben einige Arztgruppen, mehr oder weniger etwa Ärzte, die ausschließlich aus kosmetischen Gründen eine bestimmte Verformung eines Körperteils versprechen. Auf die kosmetische Industrie lasse ich jetzt beiseite. Industrie, Entschuldigung, Lapsus Linguae, haben es nicht so genau zugehört. Das Sonderfach der ästhetischen, operativen, tätigen Ärzte, meinte ich. Wird aber aufgeklärt über Risiken, aber bitte den Risiken muss auch gegenüberstehen, die Folgen, wann der Patient sich entschließen würde, lassen wird. Weil die mögliche Entscheidung, ich nehme doch Abstand von der laut Arzt sinnvollen Operation, muss der Patient aber auch wissen, und was kommt dann, wenn er das jetzt nicht macht. Aber wenn diese Aufklärung in den beiden, in den Pärchen ausreichend ist, dann reduziert sich die Haftung auf sorgfaltswidrige, fahrlässige Schadenszufügung. Und das kann man niemandem nehmen. Also das ist keine Fußangel für Ärztinnen und Ärzte, sondern das trifft jeden, der sich im Auto hinter das Lenkrad setzt und Auto fährt. Und das trifft also jeden Handwerker, der irgendwie, hoppala, mein Gott, das Häubchen steckt schon wieder. Also das ist gang und gäbe, ja. Also gilt auch für E-Scooter und Fahrradfahrer, wie auch immer. Das ist nichts Neues. Aufklärung ist eben die Rechts- und Behandlungsvertrag, das habe ich eigentlich schon gebracht. Faustregel der Aufklärung, desto dringender der Eingriff, desto geringer die Aufklärung. Also Hubschrauberlandeplatz, Währinger Gürtel 18 bis 20, da kommen in aller Regel, glaube ich, Patientinnen und Patienten an, bei denen die Regel entweder dazu führt, dass die überhaupt nicht aufzuklären sind, weil die gehören aber sofort in die Hände der Notfallmedizin, beziehungsweise sind sie gar nicht in der Lage, weil das nicht geht in dem Zustand. Stets aufklären über typische und schwerwiegende Risiken, aufklären über die Risiken, wenn man das doch unterlässt, die Aufklärung über alle nur denkbaren Folgen ist nicht geboten, allerdings wenn ein hochseltenes Risiko, aber wenn sich's verwirklicht, dann ist es trotz höchster Seltenheit für den Patienten überlegenswert, das schon. Aber ansonsten gibt es also auch, das hat der OGH einmal gesagt, Oberster Gerichtshof, auf der anderen Seite gibt es jede Menge Entscheidungen, erst jüngst wieder eine, wo er wiederholt, die ärztliche Aufklärung, das nicht dazu führen, dass ein Patient aufgrund der Intensität der Aufklärung so verunsichert ist, dass er dann von der einzigen sinnvollen Maßnahme Abstand nimmt. Bitte, das sind so, übrigens habe ich gesagt, in Deutschland gibt es so ein Gesetz, offen gesagt, ich halte von dem nichts, weil die Deutschen haben in diesem eigenen ärztlichen Behandlungsgesetz nichts anderes gemacht, als vom Deutschen Bundesgerichtshof Leitsätze seiner Entscheidungen in Paragraphenform gegossen. Na gut, da genügt es, wenn ich mir anschaue, Entscheidungen vom Obersten, da steht es genauso drinnen, wie ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und wenn das jetzt noch zusätzlich im deutschen Bundesgesetzblatt steht, dann bin ich bei diesem dehnbaren, letztlich offenbleibenden Satz genauso nicht wirklich am Ende, was ist jetzt im konkreten Fall. Das hat weder der Gesetzgeber geschafft, noch der OGH, aber das sind so Pistenmarkierungen, wo es lang geht. Nicht notwendige Eingriffe, Höchstmaß der Aufklärung. Also bei etwa Lebensspende im Transplantationsbereich ist vielleicht für den Spender eines Teiles seines paarigen Organs nicht unbedeutend auch zu wissen, welche Erfolgsaussichten hat jetzt derjenige, dem ich meine Niere spenden will. Also ein Autorennfahrer und anschließender Luftlinieninhaber beziehungsweise auch ein Bundeskanzler dieser Republik hat ganz gezielt für, also der Niki Lauda hat bekommen und der Bundeskanzler hat seiner Gattin eine Niere gespendet. Da ist natürlich für den Spender auch irgendwie die Einschätzung nicht unbedeutend, welche Chancen hat die Transplantation mit meinem Organ, beziehungsweise auch natürlich Aufklärung und wie kann es mit mir weitergehen, weil das unter Umständen dann auch die Entscheidung minimiert. Wo wir das beispielsweise nicht haben, das sind Menschen, die sich in die Knochenmarkspenderliste eintragen lassen. Das ist letztlich auch irgendwie wahrscheinlich medizinisch Transplantation, Stammzellregister, ne? Und die sich da eintragen lassen als Spenderwillige, haben wahrscheinlich niemanden, weil die sind ja global vernetzt. Und da hat wahrscheinlich niemand eine Ahnung, wer jetzt von dem Spender das dann erhält. Gefahr im Verzug, wenn Patient überhaupt nicht kommunikationsfähig ist und auch kein Vertreter zur Verfügung steht, dann haben Ärztinnen und Ärzte Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall. Das ist auch keine Erfindung des Zivilrechts für Ärzte, sondern in irgendeiner Notsituation, wo der, der zu handeln hat, nicht handlungsfähig ist, dann kann jemand zur Abwehr des Schadens für ihn die notwendigen ersten Handlungen setzen. Und das gibt es also jetzt nicht nur in der Medizin, der bewusstlose Schädel-Hirn-Trauma-Patient, Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall, es sei denn, oder Patientenverfügung mit, ja. Aber sondern auch im ganz normalen Alltag. Sie verlassen ihr Haus und haben gestern den Nachbarn gesehen, wie er ins Taxi einsteigt mit seinem Koffer. Ich bin jetzt 14 Tage in irgendwo. Und jetzt gehen Sie heute in der Früh hinaus und sehen unter seiner Tür im zweiten Stock, er gießt sich ein Bächlein in das Stiegenhaus. Da hat es ein Wasserproblem. Wenn Sie jetzt irgendeinen Wasserstördienstinstallateur informieren oder aufgrund der Menge vielleicht 122 wählen, die Feuerwehr, dann handeln Sie als Geschäftsführerin, Geschäftsführer ohne Auftrag im Notfall auf Kosten und Risiko dessen, den Sie vertreten. Weil es ist davon auszugehen, dass der Wohnungsinhaber, bei dem jetzt da offenbar sich eine Quelle aufgetan hat, Interesse hat, dass man von dem Wasserrohrbruch möglichst den Schaden, der sich noch verhindern lässt, auch verhindert. Und die Installateurrechnung und dergleichen, das bekommt dann er, obwohl eigentlich unmittelbar die Beziehung mit dem Notdienst zwischen dem zustande kommt, weil Notdienst und dem, der ihn anfordert. Nichts anderes in der Medizin, Notfall, nicht ansprechbar, kein Vertreter, Geschäftsführung ohne Notfall, therapeutischer Vorbehalt, therapeutisches Privileg. Das hat in Bedeutung abgenommen, ganz ist es nicht. Das ist so die These gewesen, naja, der Patient, der ad mortem geht, soll ja jetzt nicht völlig, also endgültig den Boden unter den Füßen verlieren, so die wohltätige Lüge will ich nicht sagen, aber eher, man hört an einem Punkt der Aufklärung auf, damit ein letzter Rest an Hoffnung bleibt. Also das hat an Bedeutung abgenommen und es kann sogar darauf ankommen, dass Patient Wert darauf legt, wirklich alles bis zum Ende zu erfahren, weil etwa im Geschäftlichen, im Privaten noch Entscheidungen zu treffen sind. Also Klassiker vielleicht, Landwirtschaft, 3, 4 Kinder, wird dann, weil es keines oder das übergehendes Testament gibt, die Erbschaft wäre dann, der Hof wird geviertelt. Oder irgendwie ein tüchtiger Unternehmer, wo aber wirklich das Unternehmen letztlich eine Person aller Gleichberechtigten bekommen soll, die würden vielleicht schon Wert darauf legen, dass man ihnen auch die ganze Restzeit noch in aller Wahrheit ausleuchtet. Therapeutisches Privileg, also ich rate dazu, situativ ja, aber den Patienten, ich habe ihnen die Breite aufgezeigt. Ja, das ist eine Entscheidung, die erst relativ jung, 2020, Februar, OGH zum 100.000. Mal, Umfang der Aufklärung ist eine Frage des Einzelfalles. Ja, da braucht man nicht in einen Paragraphen schreiben, weil das sagt er mehrmals pro Jahr. Arzt verletzt die Aufklärungspflicht nicht, wenn er nach 2 gescheiterten Versuchen, zunächst per Handy und dann postalisch, den Patienten zur Befundbesprechung einlädt, ergebnislos, kommt zurück und keine weiteren Schritte mehr setzt. Da ging es darum, das war ein Routinefall, Arzt, niedergelassener Arzt, verordnet, verschreibt Zuweisung Labor und eigentlich zur Vorsicht. Vorsichtshalber, dann machen wir doch ein Labor. Und dann kommt der Laborbefund zum Zuweiser und um Gottes Willen, was da drinnen steht. Der Patient muss sofort kommen. Und dann ist er dem Patienten nachgelaufen, ergebnislos. Und der Patient kam dann, als er schon gemerkt hat an ihm, dass was nicht stimmt, und hat also bei Gericht sich maßlos klägerisch also gefordert, sein Recht, Arzt ist schuld, warum hat er ihm das nicht gesagt? OGH, Originalton, es liegt am Patienten, den Arzt von Änderung der Telefonnummer zu informieren. Anmerkung gilt auch bei Adresseänderung. Also das ist eine Bringschuld vom Patienten, die Ordehilfe ist keine Kriminalpolizistin und würde sie fragen, dann wäre das wahrscheinlich eine Verletzung von Datenschutz, wenn irgendjemand, der die Meldedaten besitzt, einer Ordeass sagt, wo der Betreffende hingezogen ist. Also es genügt der Versuch und auch mit Standardtext. Das ist die Gefahr im Verzug geregelt, das habe ich dann gesagt, das führt zur Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall. Erwachsenenschutzgesetz habe ich schon erwähnt. Bestellung eines Erwachsenenvertreters, das kann auch vorübergehend sein. Wenn jemand absehbar vorübergehend oder auch dauerhaft, und da gibt es folgende Reihenfolge, wenn der Patient doch noch einigermaßen entscheidungsfähig ist, dann ist ihm einmal zu Rate ein Gewählter. Weil dann soll er sagen, mein Erwachsenenvertreter soll der und der sein. Ist das nicht mehr möglich, dann gibt das Gesetz eine Reihenfolge vor und das Letzte wäre dann in eher dringenden Fällen, dass das Gericht aus dem Kreis der nächsten Angehörigen. Obendrehen steht in dem Zusammenhang noch, das ist also vielleicht im Alltag möglich, nicht möglich, ausdrücklich ABGB, es können, ja sollen sogar, Angehörige, Verwandte, Ehepartner zur Unterstützung, zur Entscheidungsfindung beigezogen werden. Also Patient ist nicht wirklich entscheidungsfähig, aber es besteht die Hoffnung, wenn er das mit seiner Familie, im Kreis seiner Familie bespricht, dann könnte er doch selbst richtig entscheiden, was er will. Und das hat also im bürgerlichen Gesetzbuch einen ausdrücklichen Halt. Ermittlung des mutmaßlichen Willens auch, dazu haben wir eben Patientenverfügung, auch wenn es nicht die verbindliche ist. Kinder. Personen unter 7 Jahren sind Kinder, dann gibt es Unmündige zwischen 7 und 14. Dann kommen die mündigen Minderjährigen, die sind besonders wichtig in der Medizin, zwischen 14 und 18 und die Volljährigkeit ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Besonders die mündigen Minderjährigen, weil bei denen wird die Entscheidungsfähigkeit auch in medizinischen Belangen per Gesetz vermutet. Also wenn 16-Jährige einer Behandlung einwilligt, und die Eltern oder der Sorgeberechtigte, egal ob Eltern oder andere Person, dann hat eigentlich der mündige Minderjährige Vorrang, können die Eltern sagen, was sie wollen. Allerdings geht es wirklich um schwere Eingriffe oder auch wo nachhaltige Beeinträchtigungen im Raum stehen, dann zusätzlich auch die Einwilligung des Sorgeberechtigten. Was jetzt hier nicht steht, aber in der Normalmedizin der mündige Minderjährige. Also auch nicht schlecht für Ärzte dort, wo es noch einen Schnee gibt und irgendwelche Skikurse dort stattfinden. Und weil Kind auf Skikurs ist, haben Eltern sich selbst Urlaub genommen und sind nicht zu erreichen. Jetzt ist aber der sowieso oder die sowieso nach dem Sturz und willigt ein. Ja, natürlich will ich, dass das repariert wird, was ich mir da gebrochen habe. Dann hat Kind Vorrang. Bitte. Bei Schwangerschaftsabbrüchen ist die mündige Minderjährige entscheidungsfähig. Ist zwar nachhaltig, aber das ist höchstpersönlich. Prego.
Jetzt angenommen bei unmündigen Kindern und Minderjährigen und angenommen die Eltern sind gegen die Schulmedizin und entscheiden sich zum Beispiel dem Kind keine
Gerd Rückehammer. Gerd Rückehammer, kennen Sie den? Mhm. Das ist ein Alternativguru. Gut, anyway.
Welche Optionen hat man da?
Also, jetzt sage ich einmal Gesetzestext ABGB, ab 14 wird vermutet. Aus diesem, per Gesetz, wird vermutet. Wenn völlig augenscheinlich Unsinn, dann wird die Vermutung durchbrochen. Aber wenn mit Kind, mit dem jungen Menschen völlig sinnhaft zu bereden ist, dann schlägt die Vermutung voll zu. So, aus dem vermutet, schließen alle Juristen, dass der Gesetzgeber sagt, ja, das heißt aber nicht, dass es bei jemandem, der noch nicht 14 ist, nicht auch schon möglich ist. Weil sonst,
wenn die Eltern sagen, sie wollen es nicht.
Nein, ich wollte jetzt vorher noch sagen, dass auch wenn der 13-Jährige absolut klug und gescheit und clever dann und Zeitaufwand, dann nicht Zeit versäumen, um dann doch jemanden zu erreichen, tun. So, wenn die Eltern also sich massivst, was heißt massiv, sie sagen einfach Nein, Kraft ihres Amtes, dann führt der Weg, wenn es eilig ist, zum Journalrichter. Den sollte man, und das wird mir von Ärzten immer wieder bestätigt, ja, die erreicht man, dann holen sie sich eine richterliche Genehmigung ad hoc und ansonsten, wenn es Zeit hat, sich an die Jugendwohlfahrt und dann wird die Jugendwohlfahrt ein Amtsvormund bestellt und der nimmt den Eltern nicht die völlige Sorgeberechtigung, aber in casu. Den Eltern bleibt alles, was sie entscheiden dürfen, Kraft ihrer Elternsorgeberechtigung, aber in den Eingriff sind sie weg vom Fenster. Und darum habe ich jetzt vorhin schon Gerd Rückehammer gesagt, weil das war ein Guru aus Slowakei oder so irgendwo, der eigene Medizin entwickelt hat und der hat in Österreich zu dem Fall geführt, der wochenlang durch Radio, Fernsehen, Zeitungen ging, die Olivia, die kleine Olivia. Die Olivia litt an einem stark, rasch wachsenden Tumor und haben aber dem Hammer gefolgt, sind dem Hammer gefolgt und der Amtsvormund dann, die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt-Land, hat dann, die waren in der Gegend, natürlich Einwilligung und die junge Frau wurde geheilt. Also das war vor 15 oder 20 Jahren. Bei mir verfließt schon langsam Vergangenheitserinnerung. Aber den Fall gab es. Sicher googelbar. Pilar und ich glaube Niere oder wo das war. Also massiv. Das war ein Musterbeispiel, wie das funktioniert. So. Ja. Nicht-Dokumentation führt zur Umkehr der Beweislast, weil was nicht dokumentiert ist, sagen die Juristen, ist auch nicht geschehen, sagt der Richter, sagt der Staatsanwalt, sagen die Ermittler. Also grundsätzlich gibt es für die Dokumentation keine formalen Vorgaben. Jetzt lasse ich einmal schon Elga weg mit Vorgaben für elektronische Dokumentation. Das gilt natürlich auch nicht für einen elektronischen Impfpass und IT-Erfindungen der Gegenwart. Und selbstverständlich gilt es auch nicht, wenn es vom Spitalsträger in dessen IT Vorgaben haben, wie eben die Dokumentation funktioniert. Grundsätzlich Nachvollziehbarkeit und besondere Dokumentationsaufklärung und Dokumentation, also die Organspende habe ich Ihnen schon gesagt, aber etwa auch Blutsicherheitsgesetz, bitte aufklären und dokumentieren, Spenderbefragung. Wo waren Sie die letzten Monate? Oder was haben Sie gehabt? Eine Infektion? Oder waren Sie vielleicht in Uganda auf Großwildjagd? Weil dort gibt es Krankheiten, die den Betreffenden als Blutspender jetzt ausschließen. Und da hat ein, glaube ich, Rotkreuz-Mitarbeiter in Kärnten vor noch nicht allzu langer Zeit ein Problem bekommen, weil eine Person aus einem tiefafrikanischen Land relativ vor ein paar Tagen erst zurückgekommen ist, dann Blut gespendet hat. Und dieses Blut bekam eine Patientin und dann hat die plötzlich in Klagenfurt Malaria bekommen. Die war aber nicht in Afrika. Und dann ist man dem nachgegangen und die Person hat einem, glaube ich, Mitarbeiter einer Rettungsorganisation gesagt, das wurde aber nicht im Spenderaufklärungsbogen dokumentiert und hat daher die Abnahmestelle nicht erreicht. Die haben keine Ahnung gehabt, weil sonst hätten sie kein Blut abgenommen. Ja? Spender untauglich. Und das sind natürlich Dinge, und dann bitte Blutsicherheit noch etwas, bei Blutprodukten Chargendokumentation. Also es gab vor ungefähr 10 Jahren, bin ich erschrocken, und ist auch erschrocken, meine Kollegin, die die Leiterin der Gesundheitsmedizinsektion war, die ist etwas später dann in die Politik gegangen. Wir sind beide erschrocken, weil in den Nachrichten war zu hören, dass in einem großen Wiener Krankenhaus eine betagte Patientin nach einer Hüftoperation HIV akquiriert hat. Schluck. Und dank der Dokumentation war innerhalb wirklich vom Morgenjournal bis zum Mittag aufzuklären, dass die einen Vollblutbeutel bekommen hat von einer jungen Spenderin, die ohne es selbst zu wissen, bei einem Sexualkontakt, der wenige Tage zurücklag, HIV akquiriert hat. Die hat das selbst nicht gewusst. Aber mit der Dokumentation ist man auf die gestoßen und damit hat man, also die Dame hat dann also die notwendige HIV-Therapie erhalten. Es gibt Bereiche, wo also beide, die Empfängerin von der Hüfte und vom Blut, als auch die Patientin, die ohne ihr Wissen das Virus übertragen hat. Arzneimittelgesetz, Medizinprodukte. Bei Aufklärung, das steht jetzt auf keiner Folie, aber bitte auch immer in Erwägung ziehen, Sprachbarriere. Und Kinder als Dolmetsch der Mama erklären, dass sie eigentlich ein besonderes todbringendes Karzinom entwickelt hat und ob das dann in der Übersetzung der Kinder, die gerade einmal in der Schule jetzt ihr erstes Deutsch gelernt haben, so ist Videodolmetsch eher zu empfehlen. Ja, das habe ich gemeint, das ist abgearbeitet. Chargendokumentation, so, und welche Zeit haben wir denn? Ich habe versprochen, pünktlich zu sein. Geht das noch, Frau Professor? Gut. Also das ist zum Glück jetzt nicht mehr top aktuell, aber man weiß ja nie, und dass also irgendwie Mpox ein Problem werden würde, glaube ich nicht. Das verhindert schon die PEM in Schweden. Aber anyway, European Center for Disease Control, ECDC. Schutz von Privat- und Familienleben, das habe ich schon erwähnt. Aber ausdrücklich im Absatz 2, ein behördlicher Eingriff ist statthaft, unter anderem zum Schutz der Gesundheit. Und damit meine ich jetzt nicht das leidige Thema Zwangsimpfung. Ein massiver Eingriff, ein ungeheuerlicher Eingriff in ein Grundrecht, jetzt Familienleben ja, aber da gibt es das Grundrecht auf Freiheit. Und wenn ich jetzt sage, jemand hat den und den Befund, und bevor er nicht negativ ist, muss er jetzt daheim bleiben, na, dann ist das ein bitteschön massivster Grundrechtseingriff. Grundrechtseingriffe sind aber vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und von unserem Verfassungsgerichtshof absolut toleriert, aufgrund einer Güterabwägung. Es darf ja auch zugunsten einer neuen schnellen Eisenbahnstrecke auch ein Teil eines Grundstücks enteignet werden. Also die Landwirte im Dulner Feld haben jetzt andere Probleme, aber es waren vielleicht nicht alle damit einverstanden, dass durchs Dulner Feld möglich wird, in 20 Minuten von Wien in St. Pölten zu sein. Aber die dürfen enteignet werden, mit Entschädigung. Gibt es eine eigene Rechtsgrundlage dafür. Behördliche Eingriffe, bin ich schon bei der Gesundheit, denken Sie an § 8 Unterbringungsgesetz. Psychische Erkrankung, unmittelbar selbst- oder fremdgefährdend. Also solche Eingriffe gibt es, entsprechend jetzt in der Medizin der Gefährdungsprognose. Bei Enteignung überwiegt öffentliches Interesse das Interesse des Grundstückeigentümers. Und in der Medizin immer Vorrang des gelinderen Eingriffs in das Grundrecht, der zur Zielerreichung geeignet ist. Also wenn jemand in Heimquarantäne bleiben kann, ohne dass die Gesundheit gefährdet ist, dann wird man ihn nicht irgendwie in behördlich Angeordnete irgendwo hinbringen. Das hätten wir aber im Tuberkuloserecht mit Gerichtsbeschluss. Uneinsichtige Tuberkulosekranke, ebenso wie die schwersten psychiatrischen Fälle, können mit gerichtlicher Genehmigung auch in eine quasi geschlossene Anstalt für Lungenkrankheiten gebracht werden. Der gelindere Eingriff, ja, er ist compliant. Großflächige Verbreitung muss nicht erst abgewartet werden. Da gibt es, das kommt wahrscheinlich hoffentlich auf der nächsten, ja genau, auf der nächsten Folie, lesen wir zu dem Satz einmal das untere. Ukraine 2012, was mich übrigens aufgrund der historischen Vergangenheit, wo ich mir gedacht hätte, dass die dortige Bevölkerung, die ja erst wenige Jahre vorher sich eine völlig neue staatliche Ordnung gegeben hat, bereits so advanced in legal knowledge war, dass ein ukrainischer Staatsbürger bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist, weil die Ukraine Impfpflicht eingeführt hat. Aber nur regional, also Pandemie, ja eigentlich gar nicht Epidemie, sondern ein lokaler Ausbruch, aber von einer sehr gefährlichen Diphtherie, die sich also dann ausgebreitet hätte. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dem ukrainischen Beschwerdeführer gesagt, die Beschwerde wird abgewiesen, weil das Gefahrenpotenzial durch den Diphtherieausbruch war so massiv, dass hier diese auf eine Region beschränkte Impfpflicht das gelindeste geeignete Mittel war. Die ganze Ukraine hätte er vielleicht abgewiesen, aber schon. Und während Pandemie, allerdings ganz was anderes, Tschechische Republik, mehrere Beschwerdeführer gingen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil dort war die Aufnahme in Schulen und Kindergärten oder ist noch immer an ein gewisses mit Österreich vergleichbares Kinderschutzimpfprogramm gebunden. Die Kinder wurden zwar nicht ausgeschlossen, aber irgendwie wurden die Eltern, wenn sie das verabsäumt haben, so quasi bestraft. Verwaltungsstrafe. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat also gemeint, dass diese Kinderschutzimpfungen sind absolut sinnvoll, dienen der öffentlichen Gesundheit und obendrein, die durften schon gehen, ja, aber obendrein hat er in die Entscheidung hineingeschrieben, die Verwaltungsstrafhöhen bewegen sich in einer Bandbreite, die gemessen am Durchschnittsmonatseinkommen unselbstständiger Erwerbstätiger in der Relation angemessen ist. Also wenn da überbordende Strafen hätten verhängt werden können, hätte es vielleicht aus dem Grund aufgehoben. Aber das hat ihm gepasst zum Normaleinkommen in Tschechien. Also soweit mit Impfung. Und immer der geringste Eingriff eben, Ausübung physischer Zwangsmittel würde ich mit dem Folterverbot nicht in Einklang bringen, weil dass also irgendwelche Securities fernöstlicher Herkunft sich auf den Impfunwilligen stürzen, damit die Amtsärztin oder der Amtsarzt das IM appliziert. Das würde meiner Meinung nach gegen das Folterverbot, was auch in der MRK steht, schrammen. Gut, dieses. Ja, das war's. Damit bin ich, glaube ich, einigermaßen meinem Humanismus folgend, Samstagnachmittag geordnet zum Schluss gekommen. Danke!